Tag 1 nach den Schicksalswahlen in Österreich, Tag 1 nachdem die FPÖ erstmals in der Alpenrepublik auf Platz 1 in der Wählergunst über die Ziellinie ging. In diesem Parlament, da wird sie künftig die stärkste Fraktion stellen, aber so wie es aussieht, nicht die Regierungsfraktion, denn alle, aber auch wirklich alle anderen Parteien lehnen es strikt ab, mit dem Wahlsieger zusammenzuarbeiten. Filippo Ehmer ist bei mir. Er ist auf 1 Innenpolitik-Redakteur für Österreich. Philipp, wenn wir mal die Wahlen etwas Revue passieren lassen, hatten wir ja vor einer Woche in Brandenburg die Situation, dass durch die Polarisierung der beiden großen Parteien, bei der SPD würde ich sagen, in Anführungszeichen, letzten Endes die Altpartei nochmal aufholen konnte. Gestern lag die FPÖ über dem Wert, der ihr zuletzt jedenfalls prognostiziert wurde, da lag sie ja viel näher dran an der ÖVP. Hat diese Polarisierung in Österreich das Gegenteil bewirkt?
Das ist durchaus eine mögliche Erklärung. Es war ja in den letzten Wochen die Parole ausgerufen worden, sowohl von der ÖVP als auch der SPÖ, es gehe jetzt um eine Aufholjagd. Und tatsächlich haben sämtliche Umfrageergebnisse ein zumindest Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen FPÖ und ÖVP nahegelegt. Ob das jetzt tatsächlich so war und der FPÖ es jetzt noch gelungen ist, durch die Mobilisierung nach innen, durch auch ihre Taktik jetzt noch nicht zu früh den Sieg zu verkünden, sondern eben zu appellieren an die eigenen Wähler, dass nur die Stimme am Wahltag wirklich zählt, dass sie es dadurch geschafft haben, den Vorsprung nochmal deutlich zu vergrößern oder ob er ohnehin so deutlich war, das werden wir wohl nie wissen, das wird auch kein Wahlforscher jemals seriös feststellen können. Fakt ist aber, die FPÖ hat diese Wahl mit einem deutlichen Abstand gewonnen. Das hat man auch gestern gemerkt. Es war ein Schock für die Vertreter der Altparteien. Und diese schockierte Stimmung, ich glaube, die wird nicht so schnell abklingen. Das wird noch etwas dauern, um das wirklich zu verdauen.
Übrigens nicht nur bei den Vertretern der Altparteien, sondern hier vor dem Parlament. Da zog gestern Abend sogar die Antifa auf. Das ist, glaube ich, in deutschen Landeshauptstädten gang und gäbe. Aber in Österreich ist das eher selten.
Tatsächlich ungewöhnlich. Man muss aber auch sagen, es war nur ein kleines Grüppchen einer Splittergruppe am ganz, ganz linken Rand. Auch nicht sonderlich militant aufgetreten, aber offenbar doch ein Bedürfnis gewesen, nach diesem Wahlausgang gestern auch ein Zeichen auf der Straße zu setzen. Aber wir sind ja hier im Ring und da haben über 100.000 Corona-Kritiker, Maßnahmenkritiker und mehr schon einmal demonstriert. Insofern verblässt das Häuflein Antifas gestern schon.
Du hattest es ja angesprochen. Wer hat die FPÖ eigentlich gestern gewählt? Ist sie wirklich eine Volkspartei, die von Jung und Alt gewählt wurde? Ist sie eine Milieupartei vielleicht der Arbeiter oder der Landwirte oder eher der älteren Leute? Kann man das jetzt schon einschätzen?
Es gibt schon erste Analysen zu diesen Fragen, Wählerstromanalysen, aber auch natürlich Wahlergebnisse gegliedert nach unterschiedlichen Gruppen. Ich habe mir hier auch einen kleinen Spickzettel vorbereitet, den ich dann jetzt gleich zur Hand nehmen werde. Aber grundsätzlich kann man schon mal sagen, ja, die FPÖ ist Volkspartei. Es gibt nicht die eine Schicht, die angesprochen wird oder das eine Milieu, das jetzt der FPÖ zum Sieg verholfen hat. Es gibt aber durchaus gewisse Tendenzen. Vielleicht schauen wir uns mal die Wählerstromanalyse an. Die FPÖ hat zum einen mal durch ihren klaren Antisystemkurs ganz klar aus dem Milieu der Nichtwähler schöpfen können. 258.000 Nichtwähler bei der Nationalratswahl 2019 haben dieses Jahr FPÖ gewählt. Es liegt an zwei Gründen aus meiner Sicht. Zum einen, viele Wähler, die sich nach Ibiza 2019 abgewendet haben von der FPÖ in das Wähler der Nichtwähler geschlossen sind, sind wieder zurückgekehrt. Und auf der einen Seite ist es der FPÖ auch gelungen, durch ihren konsequenten Antisystemkurs, gerade auch durch ihren konsequenten Kurs während der Corona-Pandemie, neue Wählerschichten zu erschließen, die vielleicht eben vorher auch im Milieu der Nichtwähler angesiedelt waren. Die zweite große Gruppe, die die FPÖ gewinnen konnte, das war die Wähler der ÖVP, die 2019 Sebastian Kurz gewählt haben, die damals ein für diese Zeiten doch rekordverdächtiges Ergebnis von 37% geschafft haben. Und dieser Verlust der 11%, der ging großteils an die FPÖ. Insgesamt hat die ÖVP fast 500.000 Wähler an die FPÖ verloren. Und aus diesen zwei großen Gruppen, Nichtwähler und ÖVP, speist sich dieser Triumph der FPÖ.
Es hat seit den vergangenen Wahlen, also den vorherigen Wahlen, du hast es angesprochen, einige wirklich existenzbedrohende Krisen sind nicht simuliert worden, aber sind von der Regierung mindestens mal ausgenutzt worden. Du hast Corona angesprochen, also eine totalitäre Situation, die hier herbeigeführt wurde in Österreich, noch viel krasser als in Deutschland durch die Impfpflicht, die ja tatsächlich eingeführt wurde. Natürlich den Krieg, aber auch die Migrationskrise, also der Bevölkerungsaustausch, nennen wir es beim Namen, der hier in Wien zum Beispiel im Stadtteil Favoriten immer wieder auch durch gewalttätige Übergriffe dann sich letzten Endes manifestiert. Jetzt muss man ehrlich sein, für die meisten Menschen, die vielleicht in einer kleinen Stadt leben, ist das jetzt nicht wirklich so spürbar im Alltagsleben. Sind das trotzdem die Punkte, wo die Österreicher sagen, jetzt reicht es uns aber wirklich mal?
Man sieht das ganz klar bei den Wahlmotiven. Also da spielen die Teuerung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der Krieg in der Ukraine, beziehungsweise hier auch besonders die Frage der Neutralität, die ja verfassungsrechtlich verankert ist, aber eben auch Fragen der Zuwanderung und vor allem auch der Corona-Politik. Das sind noch immer die Nachwehen spürbar. Die Leute haben das nicht vergessen, was ihnen hier angetan wurde oder noch angetan werden sollte. Und da haben die Wähler ganz klar, das kann man so sagen, den Altparteien, den Systemparteien, den Kartellparteien die Rechnung präsentiert. Was vielleicht noch ganz interessant ist, sind die Altersgruppen auch. Wir haben es ja schon in Brandenburg, Sachsen und auch Thüringen erlebt. Die AfD ist die Partei der Jugend. Und auch hierzulande haben bei den unter 34-Jährigen, genauer ist es leider noch nicht aufgeschlüsselt, ist die FPÖ mit 27% klar stärkste Kraft geworden. Obwohl man leicht unter dem Bundesergebnis liegt. Da man ist stärkste Kraft. Zweitplatzierte ist da die ÖVP mit 20%. Wo die FPÖ aber ganz, ganz klar dominiert, das ist in der Gruppe der Erwerbstätigen in der Altersgruppe 35 bis 59, wo sie mit 37% ganz, ganz klar stärkste Kraft geworden ist. Und auch parallel zu den Wahlergebnissen im Osten, ab 60 Jahren verliert die FPÖ radikal an Wählergunst. Dort ist sie nicht stärkste Kraft geworden, sondern liegt mit 22% nur auf Platz 3. Hier hat die ÖVP mit 38% und die SPÖ mit 24% quasi die FPÖ wiederholt. Das spiegelt sich auch bei der Wahlverhalten nach Erwerbstätigkeit nieder. 36% der Erwerbstätigen wählen FPÖ und nur 21% der Pensionisten. Da liegen ÖVP mit 39% und SPÖ mit 25% deutlich vorne.
Kommen wir mal ein bisschen zu den anderen Parteien, die ja jetzt letztlich am Zuge sind. Entweder mit dem Wahlsieger auf eine Art und Weise zusammenzuarbeiten, wie es sich in einer Demokratie geziemt, nämlich zumindest mal zu sondieren, ob man sich dann einig wird, das wäre ja noch die andere Frage, oder das eben nicht zu tun. Und wir hatten das gestern schon hier im Nationalrat erlebt, wir haben es in der Runde der Spitzenkandidaten erlebt. Es ist eine Front der Ablehnung, ist fast noch freundlich ausgedrückt. Es ist die offene und ganz deutliche Aussage, wir nehmen den Wählerwillen nicht nur nicht ernst, sondern wir betrachten ihn als Angriff auf unsere Macht. Wir betrachten sie als Frechheit des Souveräns, jemand anders zu wählen als uns selbst. Wir werden nicht mit Kickl, wir werden nicht mit der FPÖ koalieren, sondern wir werden ein Bündnis der Verlierer bilden, das sich die Macht usurpiert. Haben wir jetzt hier den Wechsel von der Demokratiesimulation, die dieses Parteiensystem irgendwie immer schon war, zur offenen Demokratieverachtung?
Ich glaube, parallel eben auch zu Thüringen, wo dieser Prozess ganz, ganz stark gerade im Gange ist, leben wir auch hier zumindest ein Runterfahren der Demokratiesimulation. Man reißt zum Teil die Masken sich selbst vom Gesicht. Der Tenor gegenüber der FPÖ bei der gestrigen Runde der Spitzenkandidaten nach der Wahl war äußerst aggressiv und noch einmal betont, anti-FPÖ, fast schon FPÖ-feindlich. Und Werner Kogler hat zum Schluss, das wurde bislang noch nicht beachtet, auch so medial, eigentlich an die Club-Obleute, die zukünftigen Club-Obleute appelliert, einen freiheitlichen Nationalratspräsidenten, also einen ersten Nationalratspräsidenten zu verhindern, der eigentlich traditionell nach Gewohnheit, parlamentarischen Brauch der stärksten Fraktion zugutekommt. Das heißt nicht nur, dass von Anfang an Regierungsbeteiligung mit der FPÖ, Koalitionsbündnisse ausgeschlossen werden, sondern selbst ein repräsentatives Amt wie der erste Nationalratspräsident soll nicht von der FPÖ bekleidet werden. Diese Warnung, dieses Angebot an die anderen Parteien hat Wahlverlierer Werner Kogler, der über 6% verloren hat, gestern gemacht. Und das Framing, die Argumentationsweise, um das alles durchzudrücken und auch sozusagen in den vermeintlich demokratischen Diskurs einzubetten, ist, naja, die FPÖ hat ja keine 50%. Es ist keine absolute, sondern eine relative Mehrheit. Und das hat auch nochmal Bundespräsident Van der Bellen dem es ja obliegt, den Kanzler und sein Kabinett, die Minister zu ernennen, noch einmal in seiner Ansprache gestern deutlich gemacht. Er hat gesagt, die Latte, um wirklich selbst bestimmen zu können, sind 50%. Und wer diese nicht erreicht, der muss Mehrheiten finden, Gespräche suchen. Das ist natürlich ein bisschen irrwitzig, das der FPÖ abzuverlangen, wenn seit Monaten gepoltert wird von den Systemparteien, dass man mit der FPÖ eben nicht reden möchte und eben nicht mit Herbert Kickl reden möchte. Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen ist das ein Spiel, wo man versucht, die demokratischen Regeln irgendwie noch zu wahren, wo aber im Endeffekt jedem klar ist, worauf es hinausläuft, nicht? Auf eine Brandmauer und auf einen Ausschluss der FPÖ, die vielleicht nur vergleichbar ist mit dem Verhalten vieler anderer Länder auch nach der Regierungsübernahme Schwarz-Blau 1 zu Beginn der Jahrtausenderwende, wo es ja auch sogar EU-Sanktionen gegen Österreich gab. Das hat sich jetzt nach innen verlagert und hier ist der Ton gegenüber der FPÖ aktuell noch sehr, sehr feindlich.
Interessanterweise dieser Alexander van der Bellen, also Bundespräsident von den Grünen, ich glaube formal ist er jetzt mittlerweile parteilos, aber de facto von den Grünen, hat ja schon immer gesagt, er wird einen FPÖ-Kanzler nicht angeloben, wie es hier heißt, also er wird ihn nicht ernennen. Das ist ja auch eine Aussage, liebe Wähler, egal was ihr heute oder auch in 5 Jahren wählt, das interessiert mich überhaupt nicht. Also was ist das überhaupt für eine Verachtung der Demokratie, die in einer solchen Ankündigung liegt?
Ich glaube, Alexander van der Bellen hat hat seine Abneigung gegen die FPÖ nie besonders gut verstecken können. Und er hat eben letztes Jahr, zu Beginn des Jahres, nach seiner Angelobung deutlich gemacht, er hat sie nicht explizit erwähnt, aber es war natürlich ganz klar gerichtet, weil zu diesem Zeitpunkt eben die FPÖ erstmal stärkste Kraft auch in den Umfragen war, und zwar noch sehr, sehr deutlich damals auch, dass es eben nicht reicht, die stärksten Ergebnisse, auch die Polizei ist unterwegs, dass es eben nicht reicht, das stärkste Ergebnis einzufahren, um automatisch von ihm mit der Regierungsbildung beauftragt zu werden. Und er hat auch gemeint, der Kandidat muss sein Vertrauen sich erarbeiten, muss sein Vertrauen genießen, muss sich bekennen zu den Grundwerten einer liberalen Demokratie. Und er hat ja explizit erwähnt, die EU-Mitgliedschaft, die Menschenrechte und die Unabhängigkeit der Medien, wovon auf eins ja ein Lied singen kann.
Ja, mit dem Vertrauen der Regierung, das erinnert mich ein bisschen an Bertolt Brecht nach dem 17. Juli 1953. Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verspielt. Die Regierung möge sich ein neues Volk wählen. Ja, tun sie in gewisser Weise durch die Einwanderungspolitik. Ist jetzt sehr zynisch, ich weiß, aber.
Das Phänomen der ethnischen Wahl, du hast es kurz angesprochen, spielt sicherlich eine Rolle. Wir haben hier noch keine Zahlen, aber das starke Abschneiden der SPÖ ist durchaus ein Indikator dafür. Neben der Beliebtheit von Andreas Babler im urbanen, akademischen, Schickimicki-Milieu, Obo-Milieu, wie man hier sagt, das ja auch in Wien sehr stark ansässig ist.
Mhm. Kommen wir vielleicht gleich noch zu diesem Milieu, weil da geht es ja auch darum, wo haben die Grünen eigentlich ihre relative Stärke immer noch, denn manche haben ja damit gerechnet, dass sie aus dem Parlament rausfliegen, davon sind sie jetzt durchaus weit entfernt, aber doch vielleicht einmal noch kurz zur FPÖ. Man hätte sie auch anders machen können. Du hast erwähnt, diese erste, oder es war nicht die erste Regierungsbeteiligung, aber die erste seit langer Zeit mit den EU-Sanktionen um 2000 rum, da musste die FPÖ unterschreiben, was sie so alles macht oder nicht macht. Jörg Haider, der damalige starke Mann, durfte nicht nach Wien. Er musste bei sich in Kärnten bleiben. Und letzten Endes hat man eine Koalition gehabt, wo die FPÖ, so habe ich es jedenfalls aus der Entfernung wahrgenommen, sich zum Mehrheitsbeschaffer eines Wolfgang Schüssel, damals Bundeskanzler, gemacht hat. Also man konnte diese Partei ja einhegen und man konnte sie am Gängelband führen. Diesen Kurs wählt man jetzt nicht mehr, sondern man holt den Nazi-Hammer raus und schlägt damit um sich. Weil der Kurs heute nicht mehr funktionieren würde bei einem Herbert Kickl oder weil die Zeiten einfach so sind, dass man mit diesem hysterischen Rohrstock um sich schlägt?
Beides würde ich sagen. Also Herbert Kickl wurde ja auch angesprochen in zahlreichen Wahlduellen, auch von Journalisten, ob er es nicht machen soll, wie anno dazumals Jörg Haider, sich zurückziehen, der FPÖ den Weg freimachen für eine Regierungsbeteiligung mit der ÖVP, die ja partout nicht mit Kickl will, aber durchaus sich offen gezeigt hat für die FPÖ als Partei. Aber Herr Kickl hat selbst gesagt, nein, das wäre ein Betrug am Wähler. Und er bezeichnet auch die Entscheidung Jörg Haiders damals als großen, schweren Fehler, der sich für das freiheitliche Lager nicht günstig ausgewirkt hat. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, dass sich die FPÖ in den letzten 5 Jahren von 16% auf ein historisches Hoch hinaufgearbeitet hat unter Herbert Kickl mit einer konsequenten Antisystemrichtung, dann wäre es ja auch eine Selbstkasteiung, dann wäre es wieder der Weg in den Abgrund, wieder der Weg in die Bedeutungslosigkeit wie 2019 nach Ibiza. Und natürlich, Rechtsextremismusvorwurf, das internationale Auschwitz-Komitee hat sich heute geäußert, es wurde, ich kann es jetzt nicht zitieren, ein neues schwarzes Kapitel aufgemacht, etc. pp. Wir alle kennen die Phrasen, aber zunehmend den Eindruck, das wird stumpf, und zwar nicht erst seit heute, sondern schon länger. Und ob das die Österreicher wirklich interessiert, was ein Auschwitz-Komitee sagt oder was ein Volkstheater-Intendant zum Besten geben will, das wage ich nach diesem Ergebnis ernsthaft zu bezweifeln.
Ja, die gesamte Woke-Kulturszene hat ja wohl schon fürchterlich geschrien.
Empört, und so ist es, entsetzt, bestürzt, schockiert. Es gibt kein Wort, was sie nicht in den Mund nehmen.
Ist es für die FPÖ strategisch gesehen nicht vielleicht sogar besser zu sagen, regiert mal mit Babler und Kogler und allen zusammen, macht das mal. Wir bleiben auch strategisch gesehen bewusst in der Opposition.
Du hast es gestern in deinem Kommentar angesprochen. Es ist noch kein Sieg. Es ist eine Entwicklung weg vom Great Reset hin zu einem souveränistischen, patriotischen Wahlprogramm. Aber es ist eben noch kein Sieg. Und man muss ganz deutlich sagen, eine FPÖ jetzt in der Regierung ist sehr, sehr schwierig. Wir haben es gerade angesprochen, fast unmöglich, wenn man sich gestern nochmal den Tonus anhört. Also entweder hier rollen bei ÖVP und SPÖ Köpfe und es wird ein radikaler Kurswechsel eingeschlagen, oder die FPÖ wird daran scheitern, Mehrheiten zu finden. Aber das muss nicht zwangsläufig negativ sein. Denn wie du schon gesagt hast, ein Ampelkurs würde für dieses Land sicherlich keine Verbesserung bringen. Selbst wenn man sich als Beiwagerl die vermeintlich neuen Neos ins Boot holt. Und was die Neos anrichten, das kann man hier auch in Wien beobachten. Da stellen sie den Vizebürgermeister, sind für das Bildungswesen verantwortlich und haben auch das Schulchaos, das Migrationschaos an den Schulen wesentlich mitzuverantworten. Also auch hier ist keine Richtungsänderung in Sicht. Und insofern, so zynisch das auch klingen mag, kann die FPÖ von einer Ampelregierung in der Opposition aus meiner Sicht nur stärker werden.
Die Neos ist eine interessante Partei, die es in der Form in Deutschland nicht gibt. Irgendwie liberal, ist eine Fusionspartei. Übrigens eine der Mütter, wenn man so will, Heide Schmidt, war mal eine FPÖ-Politikerin, die, glaube ich, wegen Heide aus der Partei rausgegangen ist. Also
das liberale Forum dann gegründet hat. Also die Neos kann vielleicht erst mit FDP auf, mit Woker Gesellschaftsgrundlage verstehen. Ja, wirtschaftsliberal, aber gerade Fragen der Migration und Gesellschaftspolitik links, ganz deutlich links und woke angesiedelt.
Kommen wir zum Schluss mal noch zu den Grünen, weil da mal viele sagen, jetzt müssen die doch wirklich mal verschwinden nach dem, was sie tun. Nee, die verschwinden aber nicht. Also vielleicht mal in Thüringen und Sachsen, aber irgendwie sind sie dann immer noch da. Und ich habe es gestern so eingeordnet, aber vielleicht findet man auch einen anderen Punkt, dass man sagen muss, die Grünen sind eben nicht nur eine Partei von Fanatikern, sondern die Grünen sind eine Partei, die auch Interessen vertreten, nämlich die Interessen des globalistischen Establishments, das knallhart durchregieren will. Und diese, je nachdem, wo man ist, 8, 10, 15%, in Wien vielleicht auch etwas mehr, in Verbindung mit dem akademischen Prekariat, mit der Künstlerblase, dieses Milieu ist da und das wird eine solche Partei immer tragen. Und darin besteht natürlich auch die Gefahr oder das, was man sich immer deutlich machen muss. Wir haben es hier nicht nur mit einzelnen, entschuldigen, wenn ich so sage, Irren zu tun, sondern wirklich auch mit strategisch denkenden Gegnern.
Auf jeden Fall, aber ich würde sagen, das trifft nicht nur auf die Grünen zu, sondern auch auf die SPÖ. Und darf nämlich nicht vergessen, Andi Babler mag vielleicht einen Linkskurs vertreten haben, der auf die Arbeiter zugeschnitten scheint, aber die Arbeiter haben ihn nicht gewählt. Es haben ihn gewählt, die sozial progressiven, urbanen, akademisch geprägten Milieus hier vor allem in den Städten. Babler konnte dazugewinnen, zum Teil in den Städten, in Graz zum Beispiel. Er hat auch in Wien ein ganz gutes Ergebnis eingefahren, aber er hat in klassischen Arbeiterstädten, wie zum Beispiel in der Steiermark, ganz klar verloren. Er wird nicht von den Arbeitern gewählt. 50% der Arbeiter wählen FPÖ. Die FPÖ ist die Arbeiterpartei. Insofern dieses ganze Image, das Andi Babler versucht, sich aufzubauen, das zieht überhaupt nicht. Ja. Das ist eine Selbstbespielung, eine Illusion. Das ist allein ein Roleplaying, eine Retro-Kiste, 70er Jahre Gewerkschaft haben wir hier hervorgeholt. Aber das sieht man den Leuten nicht. Diejenigen, die im Leben stehen, die erwerbstätig sind, die was zu verlieren haben, die sich etwas aufbauen wollen, die Somewheres, nicht die Anywheres, die wählen die FPÖ. Und das hat man bei den Ergebnissen gestern wieder ganz klar und deutlich gespürt.
Ich glaube, wir dürfen die Sendezeit nicht zu sehr überdehnen. Aber eine Frage ganz zum Schluss. Du als langjähriger Beobachter der österreichischen Innenpolitik, gab es irgendwie gestern was, wo du gesagt hast, damit hätte ich jetzt nie gerechnet?
Ich hätte tatsächlich nicht mit so einem deutlichen Abstand zur ÖVP und mit so einem deutlichen Sieg gerechnet. Wir haben es ja bei den EU-Wahlen gesehen, da ist man dann doch noch relativ Kopf an Kopf gestanden zum Schluss. Da hat man dann auch von Prognose zu Prognose wirklich noch mal deutlich verloren und hat sich hier gegenseitig angenähert. Aber dass dieser deutliche Abstand so stabil geblieben ist, das hat gestern nicht nur die Systemparteien schockiert, sondern auch mich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch, glaube ich, bei der FPÖ war eine große Erleichterung zu spüren, dass es dann doch deutlicher war als vielleicht erhofft. Ich habe auch viele Gespräche geführt mit FPÖ-Funktionären in den letzten Wochen und da wurde immer sehr zur Vorsicht gemahnt. Man stellt sich noch nicht auf einen Sieg ein, man ist sich hier noch nicht sicher, man muss alles in die Mobilisierung setzen und das hat sich offenbar gelohnt.
Filippo Ehmer auf 1, Innenpolitik-Korrespondent für Österreich, hier vor dem Nationalrat in Wien, der jetzt neu zusammengesetzt ist. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird es lohnen, hier hin und wieder mal zu berichten. Ein bisschen beneide ich dich drum. Ich glaube, das ist ein spannender Arbeitsplatz.
Aber auch die nächsten Wochen und Monate werden sehr spannend und man wird sehen, ob Österreich bis Weihnachten tatsächlich eine neue Regierung hat.